So langsam kommt so ein bisschen Nardeduft in den Raum. Nein, also es steht auf jeden Fall drauf, dass es echte Narde ist. Ich habe es noch nie gerochen, ich kann es nicht beurteilen. Jetzt nehmen wir es mal an, dass es dann eben so gerochen hat. Und ihr habt es natürlich längst erkannt. Es geht um die, auf Zurückfall, es geht um die Salbung in Bethanien. Und aus dem Markus-Evangelium steht der Text drin. Ihr könnt ihn vorne mitlesen, ich lese ihn aber auch natürlich vor. Das sind Markus 14, die Verse 3 bis 9. Und da er zu Bethanien war, in Simons des aussätzigen Hause, und saß zu Tische, da kam ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschtem und köstlichem Nardenwasser, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da waren etliche, die wurden unwillig und sprachen, was soll doch diese Vergeudung? Man könnte das Wasser um mehr als 300 Groschen verkauft haben und es den Armen geben, und murren über sie. Jesus aber sprach, lasst sie mit Frieden, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie ist zuvor gekommen, meinen Leib zu salben, zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Soweit zum Text aus dem Markus-Evangelium. Noch zwei Tage sind es bis zum Fassa-Fest. Die Tempeloberen, die wollten Jesus nun endgültig beseitigen. Nur kurze Zeit war Jesus in Jerusalem, aber in der Zeit hat er die heile Welt gewaltig durcheinander gebracht. Zunächst der Einzug, so am Sonntag, so wie wir es heute haben, und danach die Tempelreinigung. Das hat ihnen schon sehr zu denken gegeben. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die fürchteten den Aufruhr des Volkes. Man muss sich das vorstellen, es war Hochsaison, die Pilger strömten zu Tausenden nach Jerusalem. Es war schon schwierig genug für die römische Besatzungsmacht, das Volk in normale Zeiten ruhig zu halten. Jetzt aber beim Passa, bei dem man ja an die Befreiung der Unterdrückung in Ägypten erinnert, kam der Wunsch besonders deutlich auf, sich von der Oberherrschaft der Römer zu befreien. Da braucht es dann nur ein anerkannter Führer und der Kessel wäre wohl überkocht. Wahrscheinlich mit der Konsequenz, dass es dann zu einer blutigen Niederschlagung durch die Römer gekommen wäre. Hauptanziehungsort war natürlich Jerusalem, aber auch in Bethanien war einiges los. Bethanien liegt nahe bei Jerusalem, gerade mal 3 Kilometer südöstlich, und in Bethanien wurde auch der Lazarus auferweckt. Und dort lebte auch Simon, der Aussätzige. Es ist wohl davon auszugehen, dass er zum Zeitpunkt des Gastmahls geheilt war. Er hatte Jesus, seine Jünger und wahrscheinlich noch einige weitere Freunde und Bekannte eingeladen. Wieder einmal war Jesus bei jemandem, den andere verstoßen haben, nämlich im Hause eines Aussätzigen. Simon, die Jünger und er waren zu Tisch, wie das damals häufig so üblich war. Die Männer unter sich, soweit noch nichts Ungewöhnliches. Doch plötzlich taucht in der Männerrunde Frau auf und platzt in die Gesellschaft. Wer genau sie war, woher sie kam und welchen Stand sie hatte, ob sie arm war oder reich, ob sie aus der Gegend kam oder nicht, ist nun zum Text nicht hinterlegt. Die Frau platzt ins abendliche Essen in der Tischrunde mit lauter Männern. Sie scheint seelig zu haben, geht direkt auf Jesus zu. Vielleicht war ihr bewusst, dass wenn sie zögert oder sich erklärt, dass er nicht dazu kommt, ihn zu salben. Man wird sie vor die Tür stellen. Sie hat in dieser Männerrunde nach damaligen Gedenken nichts zu suchen. In ihre Hände hält sie ein Fläschchen mit kostbarstem Nardeöl, das teuerste Duftöl weit und breit. Sie geht zu Jesus, zerbricht den schmalen Hals des Fläschchens, der so konstruiert ist, dass der wertvolle Inhalt dann auch dann nur tropfenweise herauskommt, damit ja nichts vergeudet wird. Sie schüttet gleich den ganzen Inhalt auf den Kopf von Jesus und mit zärtlichen Berührungen verteilt sie das Öl. Über die Motivation der Frau erfahren wir im Text gar nichts. Man kann jedoch sicher auch an die Auferweckung von ihrem Bruder Lazarus denken. Wir erfahren hier enorm zahlreiche Worte von der Kostbarkeit des Salböls, Alabastertasche, Narde, echt, sehr kostbar. Das scheint dem Erzähler dann auch ein wichtiger Punkt zu sein. Alabaster ist eine feinkörnige, durchscheinende Art von Gips und wird auch heute zu Gebrauchs- und Ziergegenständen verarbeitet. Das ist nicht ganz billig, so ein Alabasterfläschle. Sie hatten meist so einen längeren Hals, wie es vorher auf dem Bild drauf war, und wurden an ihrer Öffnung dann mit Wachs verstopft. Um sie zu öffnen, hat man ihnen buchstäblich den Hals abgedreht. Narde ist eine sehr aromatische Flüssigkeit, die aus einem Wurzelstock und Stängelteilen einer Pflanze gewonnen wird, die im Himalaya zwischen 3500 und 5500 Meter wächst. Das muss dann wirklich eine sehr robuste Art ihrer Gattung sein, denn in der Höhe wächst meist nicht mehr viel und auch sehr aufwendig dann, wenn man das überlegt, auf 5000 Meter hochzusteigen, um ein Pflanzenteil zu holen, ist das schon sehr aufwendig. In Israel kannte man das Nardenöl schon seit Salomo und sehr teuer ist auch deswegen geworden, weil sie halt einen weiten Weg auf sich nehmen müssen hat. Es war jetzt wirklich so, dass es auf Lasttiere und Schiffe und so weiter dann in Handel gebracht wurde. Der Wert des Nardenöls wird mit 300 Denare beziffert und das war in etwa der Durchschnittslohn eines durchschnittlichen Arbeiters. Wenn man das jetzt auf heute überträgt und sich das mal überlegt, dann bedeutet das, dass es etwa 15.000, 20.000 Euro oder vielleicht sogar noch mehr war, nur in Form von Öl in ein paar Sekunden über den Kopf klärt. Das war richtig viel Geld. Eine Frau, und das ist außergewöhnlich, eine Frau salbt Jesus das Haupt. Im Lukas-Text wird uns kein Name genannt. Im Johannesevangelium, Meister Johannes zu berichten, dass es sich bei der Frau um Maria und die Schwester des Lazarus handelt, die ihm auch die Füße gesalbt hat. Zunächst scheinen die Tatsache den Jüngern und Gästen die Sprache zu verschlagen. Danach wird wohl im Jüngerkreis mehr und mehr getuschelt. Als sie denn sich stark genug fühlten, sind sie mit ihren Vorwürfen auf die Frau eingestürmt. Was für eine Verschwendung. Teures, kostbares, wertvolles Öl, einfach so mal ausgeleert. Das hätten wir doch für viel Geld verkaufen können und das Geld der Arme geben können. Das war um das Passafest herum auch normal, dass man das Geld den Armen gibt, um ihnen die Möglichkeit zu schaffen, ein festliches Passamahlzeit auch einzunehmen. Und die Freunde von Jesus, sie meinen es gut, sie wollen das Beste. Sie glauben ihn zu kennen, ihren Meister. Sie haben seine Denkweise übernommen, doch haben sie auch sein Mitfühlen übernommen. Sie folgen ihm blind nach. Sie sehen nicht, was er jetzt in der Stunde brauchen könnte. Sie denken nicht selber, sie halten sich einfach an Regeln, die sie kriegt hin. Sie fühlen es nicht und sie weisen die Frau zurecht. Sie sind wahrscheinlich mit der Situation recht deutlich überfordert. Und wie reagiert Jesus? Die Reaktion Jesu muss die Jünger erschreckt und verunsichert haben. Er nimmt die Verschwenderin in Schutz. Wider Erwarten gibt Jesus nicht ihnen recht, sondern er verteidigt die Frau. Lasst sie in Frieden, sagt er. Obwohl das Ansinnen der Jünger doch nicht falsch war. Ganz im Gegenteil. Sie setzten sich für arme Menschen ein. Das wurden ihnen ja auch grundsätzlich von Jesus so vorgelebt. Und Jesus sagt ihnen ja auch, dass sie diesen Einsatz für Arme und Bedürftige, wenn sie das denn gerne machen möchten, auch so beibehalten können. Wörtlich, wenn ihr wollt, könnt ihr. Ihr könnt noch lange genug euch um die Armen kümmern, wenn ich nicht mehr da bin. Die Frau hat es aber richtig gemacht. Jesus spürte, er wusste bereits, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis zu seinem Tod. Er hat dieser Frau gegönnt, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Er hat sich von ihr das Haupt salben lassen, so wie man einen Prophet oder auch einen König salbt. Vielleicht empören sich die Jünger auch so über die Vergeudung, weil sie auch ahnten, was passiert und es vielleicht nicht wahrhaben wollten. Wissen tun wir es nicht. Schließlich sagt Jesus ja in aller Deutlichkeit, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Möglicherweise war es für die Jünger einfacher, sich über das Verhalten der Frau zu empören, als sich mit ihren Gefühlen zu den bevorstehenden dramatischen Ereignissen auseinanderzusetzen. Von daher werfen sie der Frau vielleicht Vergeudung vor. Aber Vergeudung, Verschwendung, was denn das wirklich? Die Geschichte sagt schließlich nichts darüber aus, ob sich die Frau das Öl mühsam in Jahre oder jahrzehntelanger Arbeit zusammengespart hat oder ob sie auf Reisen aus reichem Hause kam und, wie man heute sagen würde, das aus der Portokasse bezahlt hat. Vielleicht hat sie es auch selbst geschenkt bekommen, wie wir es in der Geschichte vorgekehrt haben. All das ist im Text offen. Deutlich wird nur, dass es ihr wichtig war, gerade zu dem Zeitpunkt, kurz vor seinem Tod, Jesus zu salben. Wer sie das wusste, dass ausgerechnet jetzt der richtige Zeitpunkt war, ob sie es überhaupt gewusst hat, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist allein, dass sie mit diesem wertvollen Schatz Jesus ein paar Minuten lang Zuwendung, Respekt und Anerkennung geschenkt hat. Geschenkt, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Und Jesus fand es in Ordnung. Nicht oft wird in der Bibel beschrieben, dass der, der sonst immer geholfen und gegeben hat, auch einmal etwas bekommt. Jesus nimmt die Frau in Schutz und spricht von einem guten Werk. Worin besteht das gute Werk der Frau? Ich denke, es ist die Herzlichkeit, mit der sie es tut. Sie hätte ja auch Abwege kennen, ob es sich lohnt, so teures Öl zu benutzen. Hätte es nicht auch billigeres getan oder nur die Hälfte oder nur 5 Tropfen. Einmal wird Gutes an Jesus getan und dann muss er sich von seinen eigenen Freunden anhören, dass es doch Verschwendung wäre. Wie hätten wir wohl an der Stelle der Jünger reagiert? Hätten wir es auch für Verschwendung gehalten? Für Jesus ist die Frau die einzige Anwesende, die verstanden hat, was er jetzt gerade in der Situation braucht. Der Duft des Nardenöls, die Freundlichkeit der Geste, die Liebe in der Verschwendung, all das wird ihn durch die kommenden Leidenszeit tragen. Vielleicht mehr als alles andere. Die Frau hat intuitiv erfasst, dass er nicht mehr lange da ist. Der Augenblick zählt mehr als das Nachdenken. Das warme, lebendige Gespür für die Situation zählt mehr als kühle Vernunft. Die einfühlenden Gesten der Frau, die Nähe, die Zuwendung enthalten letztendlich auch Tröstung für ihn. Sie lindern Schmerz und Einsamkeit und geben Kraft, das, was auf ihn zukommt, durchzustehen. Es war eine schöne Tat. Was wäre die Karwoche wohl ohne die Geschichte? Wir sind jetzt am Beginn der Karwoche. Ohne die wertvolle Begegnung inmitten eines gewalttätigen Geschehens, ohne dieses verschwenderische und berechnungsfreie Geschenk dieser Frau, wäre sie nicht das, was sie dann tatsächlich ist. Sie wäre noch dunkler und erdrückender, nur von Schmerz und Abschied belastet, vielleicht sogar unerträglich. Ein Leidensweg ohne Atempause, ohne lichten Moment. Es kommt einem vor, als würde die Frau mit ihrer duftenden und auch wirklich sehr teuren Salbe Sonnenstrahlen in einen dunklen Raum bringen, einen Blickfang, der Jesus und seinen Jüngern für einige wenige Augenblicke die Möglichkeit eröffnet, sich in etwas Schönes hinein zu entspannen. Eine Art Wellness. Die Frau hat ihr Wertvollstes gegeben. Und da ist der materielle Wert nur der eine Teil der Geschichte. Die Jünger hatten nur den materiellen Wert im Auge. Jesus und in der Geschichte auch sicherlich die Frau hatten deutlich anderer Blickwinkel darüber. Ich möchte uns kurz an den letzten Sonntag erinnern, da haben wir von der Anke eine Regel gesagt bekommen. Wie gesagt, dass sie uns weitere Regeln noch sagt, aber diese hat besagt, richtet euch und euer ganzes Leben nach Jesus aus. Gott lieben von ganzem Herzen. Ich habe mich dann erinnert und für mich war das symbolisch, die Frau, die hat es getan. Wertvolle Narde, was ist denn wertvoll? Sind es Edelsteine, Gold, Autos? Sind Freundschaften wertvoll? Oder anders schon gesagt, wer bestimmt eigentlich, wer oder was wertvoll ist? Geht man auf die Straße und fragt Menschen, was wertvoll ist, sagen viele, Schmuck. Ja, ist Schmuck wertvoll? Eine Kette aus dem Kaufhaus wohl nicht oder etwa doch? Jemanden bedeutet so eine Kette sehr viel, da diese von einem Menschen geschenkt wurde, die dem Beschenkten vielleicht sehr nahe steht. Ist sie deswegen wertvoll? Oder muss eine Kette erst Hunderte oder gar Tausende Euro kosten, damit sie als wertvoll bezeichnet wird? Oder weiter vorne angefangen, wie wertvoll ist ein erneutes Leben? Wie viele Menschen sind krank und können gar nichts dafür? Für sie ist jede Minute wertvoll. Ich denke, der Begriff wertvoll, der beinhaltet so viel. Für viele sind es materielle Dinge, die wertvoll sind. Für andere sind es Personen, für wieder andere sind es Gefühle. Ich denke, der Begriff sollte nicht durch eine Masse definiert werden, sondern durch ein Selbst. Wo liegt für mich, wo liegt für dich der Begriff wertvoll? wenn du alleine vorm Computer sitzt und noch googelst. Wenn du alles Geld der Welt hättest, was würdest du kaufen? Wenn du die Macht über viele Menschen hättest, was würdest du ihnen befehlen? Wenn dich niemand sehen kann, was wirst du tun? Wenn du mitten in der Nacht schweißgebadet aufwachst, wo wirst du Hilfe suchen? Wenn du eigenes Flugzeug hättest, wohin würdest du fliegen? Wenn dir eine Fee mit einem Zauberstab begegnet, was wären deine drei Wünsche? Es gäbe natürlich noch viel, viel mehr Fragen, die man an der Stelle bilden könnte. Die Antworten auf die Frage zeigen uns auf, was in meinem, was in unserem Leben wichtig ist. Was nimmt in meinem Herzen den ersten Platz ein? Ist es etwas Wertvolles? Was verbinden wir mit dem Begriff wertvoll? Es ist gar nicht so leicht, den Wert einer Sache zu bestimmen. Ein Kriterium ist Dauerhaftigkeit. Etwas schnell Vergängliches ist in der Regel weniger wertvoll als etwas, das von großer Dauer ist. Wenn wir den Gedanke jetzt auf unsere Frage übertragen, was im Leben wirklich zählt, dann muss es wertvoll im Leben sein, dass die Zeit überdauert, etwas Unvergängliches, etwas mit einem Ewigkeitswert. An die Frau, die Jesus gesalbt hat, da wird man sich sicher erinnern. Ihr erinnert euch an den letzten Satz aus unserem Text. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. 2000 Jahre später und auch noch lange Zeit wird es gepredigt werden. Wir können lernen von dem verschwenderischen Tun der Frau. Sie hat eine sehr unkonventionelle, liebevolle Nähe zu Jesus gesucht und auch gefunden. Jesus kommen wir wirklich nur dadurch nahe, dass wir uns ausschließlich nach seinen Geboten, kommen wir nicht nur dadurch nahe, dass wir uns ausschließlich nach seinen Geboten und Weisungen richten, wohl sind diese natürlich sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig muss man aber auch Vorsicht walten lassen, wenn wir drangehen, aus Jesu Worten, aus Jesu Wirken ein starres Lehrgebäude aufzubauen. Das führt dann schnell zu einem ideologischen Gefängnis. So wie die Frau an Jesus handelt, handelt Gott an uns, nämlich spontan, großzügig, ohne zu fragen, was es kostet. Sie vergießt ein Fläschchen Öl, sehr teuer, aber Gott schenkt uns mit Jesus sein Wertvollstes, nämlich das Leben. Jesus vergießt sein Blut, das den Menschen zum Heil über uns und alle Generationen kommen wird. Die Geschichte von Leiden und Sterben Jesu beginnt meiner Meinung nach nicht allein mit der Gefangennahme, nicht mit dem Gewaltakt, dann auch nicht mit dem Abendmahl. Vielleicht beginnt sie mit der erstaunlichen Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern und dieser Frau, die ihn gesalbt hat. Entscheidend für Jesus ist nicht die Geldausgabe der Frau. Er lehnt es ab, das Tun der Frau sowie die Jünger ökonomisch oder moralisch zu bewerten. Entscheidend für Jesus ist die sehr persönliche, die zärtliche, die verschwenderische Zuwendung, die er durch die Frau erfährt. Da hat er sich schon sehr vereinsamt im Kreis seiner engsten Vertrauten gesehen. Es war ein Liebeswerk, frei von allem Kosten, Nutzerdenken, frei von kalkulierender Berechnung. Die Nähe zu Jesus entsteht aber vor allem dann, wenn wir die Suche nach dieser Nähe als ein Liebeswerk verstehen und auch so gestalten, so wie die Frau das gemacht hat. Und wenn wir also das Wertvollste des Glaubens und des Lebens nicht für uns behalten, sondern die Gefäße im übertragenen Sinne, in denen wir das alles schützend und bergen bewahren, wenn man die öffnet, zerbrechet und ausgießet, dann machen wir es wie die Frau. Mit jedem Gottesdienst sprechen wir vielleicht so ein Fläschchen mit Nardöl auf. Jedes Lied ist sowas, oder kann sowas wie Öl sein, das ausgossen wird, vermeintlich überflüssig und doch so notwendig, wie Gott die Ehre zu geben und auch unserem Nächsten zu dienen. Damals konnten es alle riechen und spüren, wie sich der angenehme Duft, in dem Fall Übertrage des Lebens verbreitet, auch dort, wo Leider, Tod und Verderben herrschen. Das kann bei uns heute noch genauso sein. Das nächste Mal nehmen wir ein paar Tröpfchen mehr rein, dann riechen wir es auch. In der Geschichte ist auch bereits was zur Auferstehung im Keim angelegt. Die behutsame Berührung macht Jesus den Todeskandidaten zum Auferstandenen. Und das ist eben die verwandelte Kraft der Liebe Gottes. Das ist wertvoll. Das überdauert und überstrahlt alles andere. Gott gibt sein Wertvollstes, seinen Sohn Jesus, für unsere Sünde. Und mit der Auferstehung dreht er den Spieß um. Er zeigt uns damit, dass er uns unendlich liebt und dass wir ihm wertvoll sind. In Jesaja 43, Vers 4 lesen wir: Weil du so wertvoll bist in meinen Augen, kostbar und einmalig, sollst du auch herrlich sein. Ich habe dich lieb. Das drückt für mich auch ein Stück weit die Osterbotschaft aus. Schließlich möchte ich zum Thema wertvoll und mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer: Gott liebt dich nicht, weil du so wertvoll bist, sondern du bist wertvoll, weil Gott dich liebt. Amen.